heutzutage nicht mehr uns an das Fahrzeug anpassen als Mensch, sondern eben wir immer stärker erwarten, dass das Fahrzeug sich an uns und unsere Bedürfnisse anpasst. Und genau das funktioniert, das geht eben durch dieses Konzept des Software-Defined Vehicles, dass wir eben je nach Situation und je nach Mensch und Bedürfnis genau diese Anpassung haben.
Der Preis, dass man diese Updates fahren kann, ist eine Offenheit des Fahrzeuges. Und das heißt, es wird hier, was Security im Sinne von Datensicherheit und Zugangssicherheit angeht, das ist eine zentrale Aufgabe, die in Software-Defined Cars sichergestellt werden muss.
Was uns bewegt. Der BMW Business Class Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Was uns bewegt, dem BMW Großkunden-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Schulz, ich bin Leiter Vertrieb Großkunden im Markt Deutschland. Heute sprechen wir über ein Thema, das die Automobilindustrie tiefgreifend verändert. Software-Defined Vehicles. Gemeint sind damit Fahrzeuge, deren Fähigkeiten nicht mehr allein durch Hardware festgelegt sind, sondern wesentlich durch Software, Systemarchitektur, Daten und Updates geprägt werden. Dazu begrüße ich heute zwei Gäste, die sich aus wissenschaftlicher, technologischer und anwendungsnaher Perspektive mit genau diesen Fragen beschäftigen. Frau Dr. Miriam Ruf leitet zwei Zusammenschlüsse von Forschungsinstituten. Einmal das Carmo-Leistungszentrum als eine gemeinsame Initiative der Karlsruher Forschungsinstitutionen im Mobilitätsbereich, wie das Karlsruher Institut für Technologie, die Fraunhofer Gesellschaft und das FZI-Forschungszentrum Informatik. Zusammen mit Herrn Dr. Jochen Hagel leitet sie zudem den Innovationscampus Mobilität der Zukunft, der eine gemeinsame Initiative des KIT und der Universität Stuttgart ist. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für dieses Willkommen.
Ja, vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Ja, beide meine Gäste arbeiten somit an zukunftsweisenden Mobilitätsthemen an der Schnittstelle von Forschung, Technologieentwicklung und auch Anwendung. Wir wollen heute gemeinsam mal klären, was bedeutet denn Software-Defined Vehicle wirklich? Warum verändert Software die Entwicklung von Fahrzeugen so grundlegend? Und was erwarten Kundinnen, Kunden und insbesondere Großkunden, Kunden von einem Auto, das sich über seinen Lebenszyklus hinweg weiterentwickelt? Und wie ist die Rolle angewandter Forschung dabei? Herr Hagel, Sie beschäftigen sich am ICM mit softwareintensiven Systemen und der Mobilität der Zukunft. Können Sie erklären, was mit Software-Defined Vehicle gemeint ist, in kurzen Worten?
Sehr gerne. Man hört an der Stelle ja sehr oft den Satz, dass im Software-Defined Vehicle das Kundenerlebnis maßgeblich durch die Software beschrieben wird. Jetzt gibt es Software natürlich schon sehr lange in Fahrzeugen, wurde dort aber vereinfacht gesagt immer nur so genutzt, dass einzelne Funktionen durch diese Software realisiert wurden. Grundlegende Bestimmung war aber immer die Grundkonzeption des Fahrzeugs, das eben auch ohne Software funktionieren würde. Der Antrieb, das Fahrwerk, Karosserie, Komfortsysteme bei einem Software-Defined Car. Ist die Software aber der Kern der realisierten Funktionen, um den sich diese anderen Disziplinen nur gruppieren. Und deshalb hören wir eben oft auch den Vergleich mit einem Mobiltelefon, das ja auch ein Display hat, ein Gehäuse hat, eine Energieversorgung hat. Aber definiert wird es eben durch die Software, die die Funktion bestimmt und dann eben unter anderem auch ein Gehäuse und so weiter erfordert. Und das beinhaltet jetzt eine ganze Fülle von technischen Konzepten, die Stück um Stück realisiert werden, was auch zu so einem gewissen fließenden Übergang zum Software-Defined Vehicle führt.
Wie verschiebt denn der Anteil oder besser gesagt der Treiber zum dem Thema Software und sag mal, den klassischen Systemen beim Fahrzeug?
Ich glaube tatsächlich, dass die klassischen Systeme werden weiterhin relevant bleiben. Aber es ist gar nicht so sehr eine Volumenfrage, sondern eher eine Steuerungsfrage. Die zentralen Ideen werden zuerst in Software gedacht, dann auch in Software realisiert und die klassischen Disziplinen gruppieren sich im Software-Defined Car mehr um diese Software-Architektur, um diese Software-Schicht drumherum, bleiben aber natürlich trotzdem relevant. Ja. Fahrzeuge werden weiter eine Karosserie und weiterhin einen Antrieb haben und brauchen. Und da werden diese Themen auch relevant bleiben.
Wenn wir jetzt eben dann weiter runtergehen und die Sachen noch etwas spezifizieren, aus Ihrer Sicht, welche Rolle spielen denn dabei zentrale Fahrzeugarchitekturen, Betriebssysteme, Updates sowie Daten inklusive Cloud-Anbindungen?
Also diese ganzen Themen sind sozusagen die technischen Zutaten, die man braucht, um das Konzept vom Software-Defined Car zu realisieren. Die zentralen Architekturen, die spiegeln wieder, dass die Funktionen und die Sensoren im Fahrzeug super eng vernetzt sind und wie aus einem Guss agieren. Und früher hatte man ja eher eine verteilte, dezentrale Architektur, wo die verschiedenen Funktionen verteilt waren. Und damit kann man eben diese ganzen softwareintensiven Funktionen nicht mehr vergleichbar performant realisieren wie mit einem zentralen Rechner, der sehr leistungsfähig sein kann. Das heißt, diese Zentralarchitektur ermöglicht im Endeffekt diese Softwarefunktion. Und die Update-Fähigkeit, vielleicht das noch als Ergänzung, ist natürlich ein weiteres hochwichtiges Konzept, um den Nutzern permanent neue Funktionen, neue Erfahrungen bieten zu können, um das Fahrzeug quasi aktuell zu halten, auch nach der Produktion des Fahrzeuges.
Ja. Wie ist denn da Ihre Sichtweise, sagen wir mal, zu dem Thema auch Sicherheitsaspekt? Da ist mal zum Beispiel Cyber-Kriminalität, sagen wir, Aktivitäten, was natürlich alle Fahrzeughersteller, alle OEMs betreffen wird.
Ja, also das wird eine zentrale Herausforderung sein, weil das ist sozusagen der Preis, dass man diese Updates fahren kann, ist eine Offenheit des Fahrzeuges. Und das heißt, es wird hier was Security im Sinne von Datensicherheit und Zugangssicherheit angeht, das ist eine zentrale Aufgabe, die in Software-Defined Cars sichergestellt werden muss. Insbesondere eben auch, dass mögliche Schwachstellen des Fahrzeuges auch nach der Produktion noch entstehen können und die permanent überwacht werden müssen, weil natürlich auch die Technik der Bedrohungen entwickelt sich weiter und nicht nur die Technik, die in dem Fahrzeug verbaut ist. Das wird einen großen Einfluss haben.
Ja, also ich würde sagen, das Thema hat mehrere Facetten. Wir kennen das ja auch von PCs, von Handys. Da gibt's immer Sicherheitslücken und dann wiederum Updates, die Sicherheitslücken schließen. Beim Software-Defined Vehicle haben wir natürlich die Möglichkeit, hier dann schnell zu reagieren und eben ein Software-Update, das diese Lücke schließt, schnell wieder einzuspielen. Gleichzeitig haben wir aber natürlich auch mehr Software an sich im System, sodass das Thema Cybersecurity im Allgemeinen deutlich wichtiger wird in der Zukunft und einerseits eben der Software im Fahrzeug und aber natürlich auch das ganze Thema Übertragungswege.
Ja. Gibt es aus Ihrer Sicht einen Grenzbereich, denn wie zu Beginn angemerkt auch von meiner Seite, sehe ich Fahrassistenzsysteme unheimlich wichtig für Fahrer, Fahrerinnen, sie zu unterstützen, ist ein Sicherheitsaspekt. Wenn ich, sag mal, autonomes Driving auch habe, Hages, Sie haben es vorhin angesprochen, ich habe natürlich auch Freiräume, die ich dem nutzen kann. Auf der anderen Seite, natürlich bin ich dann angewiesen auf, sag mal, Cloud-Lösungen und da ist natürlich immer, sag mal, die Gefahr, extern dann auch möglicherweise angegriffen zu werden. Und ich sag mal jetzt für einen Automobilhersteller ist es natürlich ein Kriterium, wo ich mal sage, wenn ich ein Update fahre, es passiert was. Das ist also für ein Unternehmen existenzbedrohend, also im Automobilbereich, wenn sowas passieren würde. Ist aus Ihrer Sicht, gibt es da, sag mal, Grenzbereiche, wo man sagt, okay, darüber hinaus möchte ich jetzt nicht gehen oder auch weiterentwickeln?
Also vielleicht kann ich da gleich einhaken. Das ist tatsächlich ein wirklich komplexes Problem und da finden sich im Moment auch in den Entwicklungsbereichen ganze neue Einheiten, ganze neue Abteilungen, die sich genau mit der Frage beschäftigen, was passiert denn auch mit der Software, die sich verändert nach Produktionsbeginn, weil ich sag mal, bis zum Produktionsbeginn hat man ja einen sehr komplexen, aufwendigen Absicherungsprozess, aber was passiert nach Produktionsstart? Und das ist eine ganz neue Disziplin, die wir da bedienen müssen, denn es geht ja auch darum, sehr viele veränderte Softwaremodule zusammenzubauen und trotzdem die Funktionalität sicherzustellen und dann noch die Angriffe von außen abzuwehren. Ja. Der Punkt ist, ich glaube, es lässt sich nicht mehr vermeiden, dass wir die Chancen, die das bietet, nutzen wollen. Aber wir müssen jetzt, und das ist eine Aufgabe für Entwickler, für Forscher, die Antworten bereitstellen, auch die Sicherheit herzustellen. Und wir haben natürlich gerade in Europa schon auch einen hohen Anspruch, nicht zu viel am Endkunden auszuprobieren, sondern es im Vorfeld sicherzustellen. Und da werden wir Antworten geben müssen, die andererseits aber auch interessante Ingenieursherausforderungen sind.
Ich glaube, das ist eines der zentralen Themen ja auch, zu dem Thema Software-Defined Vehicles. Thema technisches Konzept oder sprechen wir da schon von einem komplett neuen Verständnis zu dem Thema Auto, Automobilität und auch Mobilität?
Das hat sich, würde ich sagen, schon deutlich gewandelt. Früher war das Fahrzeug ja zunächst etwas, was uns von A nach B gebracht hat. Gerade in Deutschland, würde ich sagen, haben wir das natürlich auch eben sehr bedeutend immer wahrgenommen. Also ein Fahrzeug ist ein Statussymbol für uns schon immer gewesen. Gerade die deutschen Marken, mitunter auch natürlich BMW, Freude am Fahren. Und wenn wir jetzt aber eben schauen, würde ich sagen, dass sich das dahingehend gewandelt hat, dass wir heutzutage nicht mehr uns an das Fahrzeug anpassen als Mensch, sondern eben wir immer stärker erwarten, dass das Fahrzeug sich an uns und unsere Bedürfnisse anpasst. Und genau das funktioniert, das geht eben durch dieses Konzept des Software-Defined Vehicles, dass wir eben je nach Situation und je nach Mensch und Bedürfnis genau diese Anpassung haben.
Wenn man sich jetzt mal die großen Kernmärkte anschaut auf der Welt und alle großen OEMs sind global aufgestellt, Thema ist Deutschland in Europa, dann China natürlich als ein sehr großer Markt und auch Thema USA. Was sind denn für Sie die Schlussfolgerungen zu dem Thema Software-Defined Cars, zu dem Thema Entwicklung? Die Kernfrage ist, zentral respektive dezentrale Entwicklungen für, wirklich Treibermärkte mit großem Potenzial.
Was das Thema Unterschiedlichkeit der Märkte angeht, das wird sich tatsächlich auch durch den Software-Defined Car noch stärker diversifizieren, weil die einzelnen Regionen auch unterschiedliche Anforderungen an ein Fahrzeug haben, unterschiedliche Anforderungen an Mobilitätskonzepte. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es einige Regionen geben wird, wo es extrem wichtig ist, dass das Ökosystem, das man eben auch vom Mobiltelefon kennt, wo man sein Leben damit gestaltet, einfach ins Fahrzeug reingenommen wird und das Fahrzeug hat dann dasselbe Look and Feel, das man kennt. Das kann ich mir durchaus in einer asiatischen Region als sehr entscheidend vorstellen, wo vielleicht die Marke später des Fahrzeugs gar nicht so spannend ist, sondern eher das Ökosystem. Während vielleicht in anderen Regionen durchaus noch mehr Markeninteresse und Markentreue da ist und man eben ein Look and Feel eines BMW, eines VW oder Mercedes haben möchte, wenn man ins Fahrzeug reingeht. Und trotzdem seine Infrastruktur nutzen. Also ich glaube, es werden da Individualisierungen geben, die natürlich auch eine Herausforderung sind, die auf einer Fahrzeugplattform in einer Software vielleicht abbilden zu können.
Ja, ja. Was Sie ansprechen, ist, sag mal, aus meiner Vertriebssicht auch eins, wirklich der zentrale Punkt, Thema Kundenforderungen. Wenn ich jetzt Funktionen über Software abbilde, ob das mal Fahrassistenzsysteme sind, ob das Entertainment sind, ob es Kommunikation sind, sind natürlich auf allen Märkten wichtig, aber der große Unterschied, sagen wir, die Intensität von verschiedenen Funktionen sind sehr unterschiedlich. Zum Beispiel asiatischer Raum ist das Thema, sagen wir, Kommunikation mit dem Fahrzeug, hat eine ganz andere Dimension noch als wie in Europa. Auch Fahrassistenzsysteme, wenn man sich in Peking oder Shanghai irgendwo unterwegs ist. Und ich glaube, das spiegelt das auch wieder, was Sie angesprochen haben, mit dem Thema auch Schnelligkeit dezentraler Entwicklungen, was man natürlich über Software respektive auch Cloud-Versionen natürlich wesentlich schneller auch anbinden kann und auch kundenindividuell entwickeln kann. Und vor allem Thema Schnelligkeit ist eins der zentralen Themen, weil das sind dann schon entscheidende Themen, wie die Fahrzeuge vom Kunden angenommen worden und natürlich wie dann auch der Markterfolg eines jeweiligen OEMs auch ist.
Das ist tatsächlich auch ein ganz zentrales Konzept von dem Software-Defined Car. Man spricht ja oft von diesen Software-Plattformen, Betriebssystem-Plattformen, die dann BMW OS oder VW OS genannt werden. Und da ist extrem wichtig, eine Plattform zu bieten, die auch Flexibilität mit Software lässt. Und beim Software-Defined Car spricht man ja oft von diesem Software-Ökosystem, das eben auch die Systeme außerhalb des Fahrzeuges verbindet, um genau diese Flexibilität zu kriegen. Und die mag regional sein, die kann durchaus aber auch vielleicht mit Anforderungen von großen Kunden, von Flotten zusammenhängen, die spezielle Funktionen integrieren wollen. Und das ist eine Herausforderung und eine Chance im Software-Defined Car, solche Funktionalitäten eben an so eine Plattform anzudocken.
Lassen Sie vielleicht den Punkt noch mal ein bisschen vertiefen, Frau Ruf. Aus Ihrer Sicht, welche Rolle spielen denn dort in dem Konzept das Thema Standardisierung, Schnittstellen und auch modulare Architekturen?
Eine ganz wesentliche, beispielsweise, wir kennen es, wir hatten es ja gerade davon, von dem Ökosystem Handy als Beispiel, Apps. Und Modularität bedeutet natürlich auch, dass man neue Geschäftsmodelle dort entstehen können. Das heißt, einzelne Funktionalitäten, natürlich reden wir jetzt nicht von den Funktionalitäten, die irgendwie sicherheitskritisch, verkehrskritisch sind, aber eben andere Funktionalitäten eben abgebildet werden können mit dieser diversen Struktur, die wir in Deutschland auch einfach haben mit unseren vielen Zulieferern, mit unseren unterschiedlichen OEMs. Und Modularität, das ist eben der Grundbaustein, um individuell dieses Fahrzeug zusammenbauen zu können, unterschiedliche Funktionalitäten auch austauschbar zu machen mit der Zeit, over the air die Updates fahren zu können. Und damit das Ganze nicht nur von einer Instanz gemacht werden kann, brauchen wir natürlich auch das Thema Schnittstellen und Standardisierung. Und weil das die Entwicklungszyklen natürlich auch deutlich beschleunigt, weil die Probleme, die man üblicherweise sonst mit der Integration von einer neuen Funktion hat, dadurch eben einfach schon abgefangen werden. Und diese Standards dann Reibungsverluste und eben unklare Schnittstellen sofort abfedern. Das heißt, das ist der wesentliche Punkt dieser Technologie, das eben voranzutreiben, sich frühzeitig auch zu engagieren mit Standardisierung und eben das auch nicht nur in-house zu tun, sondern eben alle an einen Tisch zu bringen. OEMs, die Zulieferer, natürlich dann auch Forschende und Nutzerinnen, Nutzer, die eben dann auch die Richtungen angeben. Wo ist denn überhaupt Modularität gewünscht beispielsweise?
Das heißt, wie Sie dargestellt haben, hat es sich auch Einfluss auf die Kundensegmentierung. Ich sage mal klassisch der Privatkunde oder der Flottenkunde. Das heißt, auch dort mit diesem neuen Konzept können spezifische Kundenanforderungen auch frühzeitig integriert werden in den Entwicklungs- und Planungsprozess.
Auf jeden Fall. Es bietet ja auch ganz viele, viele Möglichkeiten. Auf der einen Seite, wie Sie gesagt haben, wir haben Privatkunden, die eben möglicherweise wie mit ihrem Handy ihr Fahrzeug, ihr eigenes individualisieren möchten und eben da sehr früh zu wissen, in welche Richtung das geht. Bereits in der Forschung und Entwicklung ist hier wesentlich. Aber auch für Flottenbetreiber, die Sie angesprochen haben, auch da bietet Software Defined Vehicle ganz neue Möglichkeiten, weil wir dadurch ja die Möglichkeit haben, eine, ich nenne es jetzt mal Standardflotte zu haben und die aber doch individuell für die unterschiedlichen Bedürfnisse der unterschiedlichen Mitarbeitenden und Nutzern im Allgemeinen anzubieten und hier eben ganz individuell darauf eingehen zu können und gleichzeitig Themen wie Wartung beispielsweise ja dann den Standard zu haben. Also das ist auch in der Hinsicht sicherlich etwas, wo wir sehr früh in Richtung Ökosystem für eben Großkunden, für Flottenbetreiber schauen sollten, um das wiederum in den Entwicklungsprozess sehr früh mit einzuspeisen.
Wenn wir das noch ein bisschen weiter vertiefen, Sie haben angesprochen, jetzt nochmal spezifische Themen auch der Kunden mit reinzunehmen, Detail oder auch auf Flottenkunden. Wie ist denn da, sagen wir mal, Ihr Ausblick in die Zukunft bezüglich Betriebskosten, Restwerte und auch generell Handling des Fuhrparkmanagements, wenn man, ich sag mal, das im frühen Prozess auch integriert?
Also ich würde mal mit der Antwort starten, dass wir natürlich die Möglichkeit haben, die, ich nenne es jetzt mal, physische Plattform des Fahrzeugs deutlich länger betreiben zu können, mit der Möglichkeit, die wesentlichen Weiterentwicklungen über eine Software abzubilden. Mhm. Genauere Zahlen, da würde ich mir jetzt schwer tun, gebe ich zu. Da gebe ich sehr gerne mal an Herrn Hagel weiter, an Jochen weiter, ob er da aus seiner Erfahrung aus der Vergangenheit im industriellen Kontext da mehr dazu sagen kann.
Ja, also ich kann zumindest einige Aspekte ergänzen. Ein großer Punkt, und das kam ja in der Diskussion schon, ist sicher die Optimierung des laufenden Betriebs, gerade für eine Flotte. Aber es geht eben auch um Themen Optimierung von Serviceintervallen. Durch die Verfügbarkeit von den Daten kann man viel besser vorausschauend analysieren, wann wird ein Serviceintervall notwendig. Vielleicht sogar, welche Schäden würden am Fahrzeug auftreten und kann dann Reparaturen und Verfügbarkeit der gesamten Flotte optimieren. Man kann natürlich auch an so vielleicht ein Stück weit provokanten Themen denken, wie wäre es in diesen Zeiten der Energiekrise nicht auch möglich und sinnvoll für eine Flotte mal die Leistung der Flotte ein Stück weit elektronisch zu begrenzen, die Höchstgeschwindigkeit elektronisch zu begrenzen, wie es ja viele E-Fahrzeuge sowieso heute schon tun, um sozusagen Energieverbrauch zu optimieren, um vielleicht dadurch auch Lebenszeit zu optimieren, ohne viel an praktischem Nutzen zu verlieren. Das ist natürlich vielleicht emotional ein schwieriges Thema, aber wirtschaftlich kann das durchaus spannend sein.
Definitiv, ja.
Und vielleicht noch mal so ein Stück weit ganz neuer Ansatz, natürlich auch für größere Flotten, gerade im Bereich Dienstfahrzeuge, auch das Thema langfristig durch das Ökosystem, das ein Software-Defined Car bietet, bessere Kombination von Mobilitätssystemen, dass man vielleicht eben gar nicht von Standort A nach Standort B fährt, sondern am Standort A ein Fahrzeug hat, dazwischen einen Zug nutzt oder ein Flugzeug nutzt und am Standort B wieder ein Fahrzeug hat und dadurch, die Nutzung der Fahrzeuge deutlich optimieren kann. Und das funktioniert nur, die Erfahrung lehrt, dass, wenn das bequem ist, wenn es gut handhabbar ist. Und das funktioniert, glaube ich, nur im durchgehenden Ökosystem. eines SDV.
Es ist vollkommen richtig, was Sie sagen. Ich glaube, der zentrale Punkt ist, wenn man Mobilität auch global sich anschaut, speziell sagen wir in großen Fuhrparks und was Sie angesprochen haben, das Thema wirklich Individualmobilität, Auto, dann Thema Zug, Flugzeuge und so weiter, dann ist natürlich das wichtig, dass die Abstimmung sehr einfach erfolgt und vor allem, dass es eine Systemwelt gibt, wo man so Themen auch transparent auch planen kann und vor allem auch sehr pragmatisch planen kann.
Ja. Und ich glaube, was da noch dazu kommt, ist, dass man sich trotzdem noch wohlfühlt und im bekannten Raum.
Ja,
weil
ja.
das Wechseln von vielen Fahrzeugen ja dann doch immer einhergeht mit dem Neuorientieren. Wir können alle ja. Auto fahren, aber dennoch ist es was anderes, in einem neuen Fahrzeug zu sitzen. Und auch da ist eben wieder diese Modularität der wesentliche Schlüssel. Wenn man weiß, ja. Das Fahrzeug fährt sich im Wesentlichen gleich, ich kenne das schon.
Ja, ja, ja. Genau, was Sie sagen. Und das Thema Individualmobilität, für das natürlich das Thema Auto spricht, setze ich auch genau auf diese Themen Individualität, respektive auch, geschützter Bereich, wo ich mich bewege. Ja. Also Sie haben Herr Hagel gerade angesprochen, ja auch das Thema Reglementierung. Ja. Drum habe ich da ein bisschen, geschmunzelt. Man kann natürlich so Themen angehen, ja. Nur ist immer die entscheidende Frage. Da knallt natürlich Individualität auf, kollektive Ansprüche, die man dementsprechend angeht. Und das Thema jetzt auch wie zum Beispiel BMW Group, das Thema Mobilität sieht, das ist eine ganz klare Zielrichtung. Der Kunde entscheidet. Ja? Und wenn ich mal im Großkundenbereich reingehe, dann ist es so, dann wenn wir in Fuhrparks vertreten sind, dann sind unterschiedliche Marken auch vertreten und man integriert sich in die Fuhrpark-Policy und letztendlich der User-Chooser, das heißt wirklich der Manager oder Managerin im Unternehmen, die das wählen kann, entscheidet dann. Und da ist immer unser Credo, so wenig Reglementierung wie möglich. Ja? Ob das zum Thema Technologieoffenheit ist, ob das Thema ist zu dem Thema Sonnenausstattung und so weiter. Der Kunde respektive der Entscheider ist unser Credo, ist mündiger Bürger, der für sich entscheidet, was er dementsprechend haben möchte. Und drum ist bei uns das Thema Offenheit bei Fahrzeugen respektive auch Thema Positionierung in unterschiedlichen Regionen ein ganz zentraler Punkt. Lassen Sie uns in ein Thema nochmal reingehen, die klassische Ingenieurdisziplin und respektive auch das Thema Software-Cloud-Bezug. Sie haben es an Herrn Hagel zu Beginn schon mal ein bisschen rudimentär angesprochen, aber ich würde es mal gerne nochmal vertiefen zu dem Thema jetzt einmal klassische Ingenieurdisziplin, Mechanik, Fahrwerk, Antrieb, die nicht unverzichtbar sind im Kontext von Software.
Es ist schon in der Entwicklung vor allem, das merken die Kunden gar nicht so sehr, wird es einen Unterschied geben. Bislang hat sich die Software sehr eingefügt in den mechanischen Entwicklungsprozess. Das wird sich vielleicht ein Stück weit verändern. Das ist dann eher für die Entwickler relevant. Und man hat natürlich auch den Punkt, dass einzelne Technologien, wie jetzt ein elektrischer Antrieb, deutlich weniger komplex ist als ein Verbrennungsmotor. Ja. Das heißt, das Gewicht in der Entwicklung zwischen Aufwand in Software und Aufwand in Mechanik und Antrieb wird sich vielleicht ein Stück weit verschieben. Aber es wird wichtig bleiben und es wird sogar auch eine Menge spannender Herausforderungen geben im Bereich Konstruktion und so weiter. Es wird das Thema geben, ganz spannende Frage, die Software ist aktualisierbar. Ja. Wird auch die Hardware des Fahrzeuges im gewissen Sinne aktualisierbar sein und werden, um auch die neuen Funktionen, die in Software möglich sind, in Hardware realisierbar zu halten? Da gibt es viele spannende Diskussionen dazu. Und was auch ganz wichtig ist, es darf keine Kompromisse in Richtung Insassensicherheit geben. Und es wird sogar auch da neue Herausforderungen geben, wenn der Fahrer eben nicht mehr fährt, sondern andere Dinge tut, weil sein Software-Defined Car auch autonom fährt, ein Stück weit, gibt es durchaus ganz neue und andere Anforderungen an die Insassensicherheit. Das heißt, ich glaube nicht, dass es da nicht genug zu tun gibt und auch genug spannende Themen. Und ich glaube aber auch, dass sogar die Entwicklung der Karosserie des Fahrzeuges inspiriert wird, ähnliche Konzepte aufzugreifen wie Update-Fähigkeit, modulare Plattformen, die ein Stück weit flexibel sind und dann eben ähnlich wie bei der Software Kombinationen zulassen, die der Nutzer sehr individuell auswählt.
Sie haben es angesprochen, es ist auf jeden Fall ein unheimlich dynamisches Umfeld aktuell. Lassen Sie uns noch ein Stück weiter in die Zukunft noch mal schauen, Frau Ruf. Jetzt mal unter dem Aspekt, wie sehen Sie es denn? Neue Formen der Zusammenarbeit zwischen Herstellern, Zuliefern, Forschung oder kommen vielleicht auch ganz neue Stakeholder ins Boot aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, das, was wir brauchen, ist eben, Sie haben es gerade schon Zusammenarbeit genannt. Ich glaube, wir brauchen eine noch engere Zusammenarbeit, also diesen Fokus eben hier stärker zu bringen, durch eben diese Notwendigkeit, die ich vorhin angesprochen habe, hin zur Standardisierung und eben der Modularität. Und aktuell ist es ja so, dass wir auf dem europäischen Markt diese ganz klare Idee haben, dass wir ein wettbewerbliches Zusammenspiel haben zwischen unterschiedlichen Akteuren, also eben den Herstellern, den Zulieferern, und wir in der Vergangenheit durch diesen wettbewerblichen Diskurs die Innovationen auch in den Markt gebracht haben, weil dadurch eben sehr produktiv neue Ideen entstanden sind. Und diese gewachsene Struktur, das ist, glaube ich, das Spannende, das wir haben, das natürlich aktuell ein Stück weit auch unter Druck gerät durch ausländische Anbieter, die andere Konzepte fahren, die eben monolithische Gesamtlösungen beispielsweise anbieten. Und ich glaube, aber hier haben wir, wenn ich in eben diese Zusammenarbeit und in diesen Markt blicke, haben wir große Möglichkeiten, wie wir dem Ganzen begegnen können, eben durch das Zusammenarbeiten im vorwettbewerblichen Bereich in Europa und das Ganze zu stärken. Das heißt also eben, zu einem Zeitpunkt miteinander zu arbeiten, wo eben die Alleinstellungsmerkmale, die USPs eines Unternehmens noch nicht greifen und man eben auch mit einem Marktbegleiter oder Mitbewerber auch wirklich noch zusammenarbeiten kann. Und ich glaube, darüber können wir wirklich Innovationen hervorbringen, weiterhin in Europa und eben auch, indem wir hier uns mit Kooperationen, und da spreche ich natürlich dann auch für uns und breche eine Lanze, Kooperationen mit Forschungseinrichtungen, mit Netzwerkungen von Forschungseinrichtungen, wie beispielsweise dem Innovationscampus Mobilität der Zukunft oder dem Camo-Leistungszentrum, um eben hier dann auch davon zu profitieren, dass wir eine breite Expertise haben im Bereich der Forschung und die wir dann natürlich auch transferieren möchten in Produkte. Und ich glaube aber auch, dieses Zusammenarbeiten und diese Stärkung dessen von den Stakeholdern und Personen, die wir jetzt aktuell haben, da müssen wir auch mutige Wege gehen. Das gehört, glaube ich, auch hier in Europa noch mit dazu. Das heißt, wir müssen diese Software einfach sehr früh auf der Straße testen. Wir müssen Testfelder verwenden. Wir haben in Deutschland einige Testfelder. Wir haben Testfelder, die sowohl in der Stadt als auch auf Autobahnen sind, wie das Testfeld Autonomes Fahren Baden-Württemberg beispielsweise, wo wir eben alle Akteure zusammenbringen können, Software-Defined Vehicle, die Software davon auf der Straße testen können. Und eben auch hier dann alle einzelnen Akteure zusammenbringen können, sei es die OEMs, die Zulieferer, die Forschung und eben dann auch die Nutzerinnen und Nutzer, die Einzelpersonen, die sich das Ganze wirklich konkret angucken können und sich eine Meinung dazu bilden können und uns Hinweise dazu geben können, in welche Richtung sie was entwickelt haben wollen. Aber natürlich auch Großkunden, Flottenbetreiber, die sich natürlich auch diese Sachen sehr gerne angucken möchten.
Absolut. Ich denke, das ist mal das Thema Vernetzung und auch so mal das Thema Abstimmungen, auch Kooperationen, wie Sie geschildert haben, wird dort aufgrund der Komplexität der Anforderungen mit Sicherheit auch noch zunehmen. Frage an Sie, Herr Hagel, wie sehen Sie denn oder die Sichtweise in 10 Jahren? Was wird sich denn, aufgrund der softwarebasierten Entwicklung für Fahrer und Fahrerinnen aus Ihrer Sicht am meisten verändern? Oder anders gesagt, was hier ist die Erwartungshaltung der Fahrer oder Fahrerinnen in 10 Jahren? Denn letztendlich, wir müssen immer vom Markt ja auch kommen.
Also ich glaube tatsächlich, dass für einen guten Teil der Fahrerinnen und Fahrer und in manchen Regionen vielleicht sogar für den Großteil die Driver Experience, also das Fahrerleben, das wir so kennen, eher durch etwas, was man Experience while driving ersetzen könnte. Das heißt, das Fahren wird nicht mehr das zentrale Erlebnis sein, sondern dass wir Zeit haben, während des Fahrens die Dinge zu tun, die uns in unserem Leben wichtig sind. Und damit die Zeit im Fahrzeug nutzen, unser Leben zu gestalten. Dabei werden intelligente Fahrzeuge mehr und mehr aktiv werden, die uns eben nicht nur beraten mit KI-Assistenten, sondern die wirklich Aufgaben übernehmen werden, selbstständig. Sei es das Bezahlen des Parktickets, die Auswahl von Restaurants, gleich einen Parkplatz zu suchen, sich für Fahrstrecken entscheiden und Vorschläge machen und gleich die Tickets zu buchen. Diese intelligenten Fahrzeuge werden uns ein Stück der Aufgaben abnehmen und dafür mit auch Freiraum schaffen für anderes. Und damit vielleicht auch den Einstieg in integrierte Mobilitätskonzepte ermöglichen. Und ich glaube aber trotzdem, mit diesem Blick nach vorne, dass für viele auch Begeisterung für Fahrzeuge, Begeisterung für Fahrdynamik, Design ein Teil der Faszination bleiben wird. Aber eben nur als ein Aspekt von vielen Aspekten.
Ja. Hagel, das war aus meiner Sicht ein klasse Statement zum Abschluss. Ich denke, Sie haben aus meiner Sicht wirklich toll nochmal zusammengefasst, welche Aspekte wichtig sein werden für die Zukunft. Von dem her gesehen, vielen Dank, Frau Ruf, vielen Dank, Herr Hagel, für die wirklich tollen und spannenden Einblicke, die Sie gerade geschildert haben.
Sehr gerne, vielen Dank, dass wir hier sein durften.
Vielen Dank.
Ja, wir haben heute gehört, das Auto wird zunehmend zu einer Plattform, die sich über Software weiterentwickeln kann. Das verändert natürlich nicht nur Technik und Entwicklung, sondern auch die Erwartungen, wie gerade angesprochen, von Kundinnen und Kunden und Unternehmen. Fahrzeuge können aktueller, individueller und besser vernetzt werden. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Sicherheit, Qualität, aber auch Transparenz und Vertrauen. Für Großkunden und auch Flotten bedeutet das, die Entscheidung für ein Fahrzeug wird künftig noch stärker auch eine Entscheidung für digitale Leistungsfähigkeit, Updatefähigkeit und ein verlässliches Ökosystem. Ich freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Sendung von Was uns bewegt wieder dabei sind. Bis dahin, Ihr Wolfgang Schulz.